Liebe Gemeinde, heute Morgen möchte ich mit Ihnen gerne den Text dieses Liedes, was wir eben gesungen haben, etwas genauer unter die Lupe nehmen. Weiß nicht, wie gut es Ihnen bekannt ist, ist jetzt nicht so ein Gesangbuchschlager der Passionszeit wie O Haupt voll Blut und Wunden, was wir nachher noch singen werden. Es ist eigentlich kein besonderes Lied. Um ehrlich zu sein, die Melodie, so doll gefällt sie mir noch nicht einmal. Aber der Text, auf den habe ich es abgesehen, der gefällt mir sehr gut. Und dieser Liedtext ist eigentlich auch nichts Besonderes in dem Sinn, dass er jetzt von einer besonderen Persönlichkeit wäre. Denn der Autor Ernst Christoph Homburg, der war noch nicht einmal Theologe. Das heißt jetzt nicht, dass nur Theologen gute Texte verfassen können, aber sollte man doch meinen, ein Text, der sich mit der Passionsgeschichte beschäftigt. Also er war kein Theologe, er war Rechtsanwalt. Und aufgrund einer schweren Krankheit hat er dann angefangen, geistliche Lieder zu dichten. Auch derjenige, von dem die Melodie stammt, ein Herr Wolfgang Wessnitzer, ist keine bekannte Größe in der geistlichen Musikerwelt. Und doch haben die beiden ein Lied geschaffen, das uns in einer, wie ich meine, sehr eindrücklichen Weise den Leidensweg Jesu vor Augen führt. Der Text beschreibt Jesu Entbehrungen, seine Erduldungen und, wie es in der ersten Strophe heißt, sein äußerstes Verderben. In 8 Strophen werden uns Szenen voller Hass und Neid, Wut und Abscheu dramatisch und, wie ich meine, auch plastisch vor Augen geführt. Strophe für Strophe sollen wir mehr und mehr das Ausmaß der Leiden Jesu begreifen lernen. Er hätte sich ja auch auf 2 Strophen beschränken können, da hätte er auch viel sagen können. Aber nein, 8 Strophen lang sollen uns vor Augen geführt werden, wie Jesus für uns gelitten hat. Und beim Singen des Textes merke ich, dass es nicht ein normales Gemeindelied ist, was meine Bibelkenntnisse über Jesu Passion auffrischen wollen, sondern ich persönlich werde angesprochen. Es geht nicht nur darum, die Geschichte damals zu hören, sondern sie mit meinem inneren Auge zu sehen. Und darum zählt der Liederdichter auch auf, was es alles zu sehen gibt, was es damals zu sehen gab schon. In der 2. Strophe spricht er von Lästerung, Spott, Speichel, Schlägen, Stricken. In der 3. Strophe von Wunden und dass Jesus erbärmlich zugerichtet war, von einem Fluch, der auf ihm war. In der 4. Strophe wurde er verhöhnt, er wurde geschimpft. Am Freitag in unserem Jugendkreis haben wir die Geschichte, die Leidensgeschichte Jesu aus dem Matthäusevangelium nachgespielt. Jeder hat eine Rolle zugewiesen bekommen. Der eine war der Jesus, der andere der Hohepriester, Judas, alle waren vertreten, die vorkommen. Und ich hatte ein paar Utensilien zurechtgelegt, damit wir nicht nur den Text sprechen, sondern auch, wie im Theater, ihn spielen lernen, dass jeder sich mit seiner Rolle identifizieren kann. Und als dann diese ganzen Gegenstände so in der Mitte lagen, da habe ich mich ganz schön gewundert, was da so zusammengekommen ist. Denn da lag eine Peitsche, der Ledergürtel meines Mannes, ein Schwert, ein Knüppel, ein Stock, eine Dornenkrone und schließlich ein großes Holzkreuz, was wir hinterm Gemeindehaus liegen haben. Und unser Jesus in der Geschichte, die wir gespielt haben, der hatte einiges zu erleiden. Der wurde angespuckt, der wurde geschlagen, weiß nicht, ob er heute noch blaue Flecken hat. Aber zum Glück hatten seine Jugendkreisgesellen mehr Erbarmen mit ihm wie die Menschen damals mit Jesus. Viele Details werden uns beschrieben in diesem Liedtext, viele Einzelheiten. Aber warum in aller Welt kommt es denn auf Einzelheiten an? Es wäre doch genug zu sagen, Jesus ist für deine Schuld am Kreuz gestorben. Warum müssen wir uns mit diesen Einzelheiten beschäftigen? Und da stelle ich die Gegenfrage an Sie. Warum schauen Sie sich die Nachrichtensendung an? Warum interessiert Sie die Berichterstattung vom Irakkrieg? Um Ihre Neugier zu befriedigen? Oder ist es reine Schaulust? So wie die Autofahrer, die langsamer machen, wenn sie merken, auf der Gegenfahrbahn ist ein Unfall passiert. Wenn das der Sinn ist, warum Sie die Nachrichten schauen, dann sollten Sie lieber vielleicht darauf verzichten. Aber wenn es Ihnen darum geht, bewegt zu werden, dann sind Sie auf dem richtigen Weg. Wenn mich die Bilder, die ich vor mir vorbeiflimmern sehe, bewegen, mich zum Nachdenken, vielleicht auch zum Umdenken bringen, wenn die Bilder Initiative wecken in mir, dann haben sie ihren Sinn erreicht. Und ich staune, wie viele tausend Menschen weltweit Initiative ergreifen aufgrund dieser grausamen Bilder, die wir Tag für Tag sehen. Dass sie auf die Straßen gehen ihrer Stadt und demonstrieren gegen den Krieg. Ich selbst habe noch nicht demonstriert für den Krieg, bin nicht nach Frankfurt gefahren, aber die Initiative, die das in mir wecken kann, kann auch anderer Art sein. Dass ich anfange, für die leidenden Menschen zu beten oder auch für die Machthaber. Auch das Bild des leidenden Jesus will mich bewegen. Einzelheiten werden beschrieben, damit ich mich nicht den Bildern entziehe. Wir sollen bewegt werden, so wie die Menschen damals auch bewegt wurden von dem, was sie sahen. Und vier dieser Personen habe ich mal herausgegriffen und genauer angeschaut. Da ist zuerst der Petrus. Von dem heißt es, er weinte bitterlich. Als er Jesus dreimal verleugnet hatte und sah, wie sie mit ihm ihren Spott trieben, da ging er raus und weinte bitterlich. Dann der römische Statthalter Pilatus. Von ihm wissen wir, dass er sich sehr über Jesus verwunderte. Er hatte ihm Fragen gestellt und ihm Gelegenheit geben wollen, sich zu verteidigen gegen den Vorwurf der Gotteslästerung. Aber Jesus schwieg und Pilatus verwunderte sich darüber. Und dann haben wir den Judas, der Verräter. Als er sah, wie man mit Jesus umsprang, bereute er seinen Verrat und wollte das Bestechungsgeld zurückgeben. Und als die hohen Priester ihn abwiesen, heißt es im Text, er ging fort und er hängte sich. Er hatte das Ausmaß seiner Schuld begriffen und konnte es nicht mit eigenen Augen die Konsequenzen ansehen. Und schließlich der Hauptmann, der Jesus am Kreuz bewachen sollte. Er erschrak sehr, heißt es im Text, über das, was sich dort zutrug. Und schließlich erkannte er, wahrlich, dieser ist der Sohn Gottes gewesen. Das waren vier biblische Personen. Petrus, Pilatus, Judas und der Hauptmann. Wie reagieren Sie auf die Bilder des Leidens Jesu? Verwundern Sie sich, so wie Pilatus, was das für ein seltsamer Kerl ist, der noch nicht mal den Mund aufmacht, alles mit sich anstellen lässt. Sind sie traurig, wie Petrus, und voller Mitleid über den Unschuldigen, der da leidet? Oder erkennen sie, wie Judas, am Leiden Jesu das Ausmaß ihrer eigenen Schuld? Wir sollen auf Jesu Leidensweg sehen und erkennen, dass das mit mir und meinem eigenen Leben zu tun hat. Hier ist der leidende Jesus und da bin ich. Er leidet für mich, für meine Schuld. Und das ist dem Liedtexter Ernst Christoph Homburg auch wichtig, diese persönliche Betrachtung. Und deswegen schreibt er auch in der Ich-Form, Jesu meines Lebens leben. Eigentlich ein Gemeindelied, das von vielen miteinander gesungen wird, aber ich soll mich nicht im Schutz der Masse klein machen, sondern für mich persönlich den Text wirken lassen. Die Formulierungen, gerade im Matthäusevangelium, könnten den Eindruck entstehen lassen, es handle sich um eine anonyme Masse, die damals das Leiden beobachtet hat und mit Jesus mitgegangen ist. Denn es heißt, als sie hinausgingen, als sie an die Stätte kamen, als sie ihn aber gekreuzigt hatten. Wer sind diese Sie? Wir erfahren es nicht. Aber eins ist klar, dass Jesus für jeden dieser Menschen sein Blut vergossen hat. Und das hat sich bis heute nicht geändert. Wo ich mich darauf einlasse, genau hinzuschauen auf Jesus, da passiert etwas mit mir. Da verweben sich Vergangenheit und Gegenwart. Das Vergangene, der garstige Graben der Geschichte, wie ein Theologe Adolf Harnack das sagte, der garstige Graben der Geschichte wird aufgehoben. Vergangenheit und Zukunft fallen ineinander. Meine Schuld wird mir bewusst. Die Menschen im späten Mittelalter, zu denen ja auch der Liedtexter zählt, die haben noch etwas gewusst von dieser lebenszerstörenden Kraft der Sünde. Die hatten noch eine andere Beziehung zu dem Begriff Sünde. Und dieses tiefe Bewusstsein, was das ist, ist uns, ich denke, abhanden gekommen. Wir leben in einer Zeit, wo man nur noch verharmlosend von Sünde spricht. Von Verkehrssünden oder vom Sündigen beim übermäßigen Essen und Trinken. Sünde wird bei uns zu einer Bagatelle erklärt. Wir reden nicht gern über unsere eigene Schuld, geben nicht gern Fehler zu. Wir suchen Ausflüchte, um unsere Schwächen zu verdecken. Und auch ich merke manchmal bei mir, dass ich lieber eine Ausrede sagen möchte, als ernsthaft zuzugeben, dass ich einen Fehler begangen habe. Was mich eigentlich davon abhält, meine Schuld einzugestehen, ist mein Stolz, Übermut, Hochmut, von dem auch in der 7. Strophe die Rede ist. In der Gegenwart Jesu, da müssen wir unseren Stolz ablegen. Gibt es ja so ein Sprichwort, da wirst du so klein mit Hut. In der Gegenwart Jesu werden wir so klein mit Hut. So klein, weil Jesus selbst so klein geworden ist, als er auf Erden war. Und das ist es auch, dieser Gedanke, woran uns der Lernvers aus dem Monat April und der heutige Wochenspruch erinnern will. Der Menschensohn ist gekommen, dass er sich dienen lasse. Ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben zu einer Erlösung für viele. Erst wenn ich auf Jesus sehe, begreife ich das Ausmaß meiner Schuld. Und dann kann ich seine Erlösung für mich in Anspruch nehmen. Dieser Gedanke ist in dem Lied sehr zentral. Aber Ernst Christoph Homburg bleibt nicht dabei, sondern für ihn ist ein weiterer Gedanke ganz wichtig. Er will Danke sagen. Danke an Jesus für sein Leiden. Und deswegen macht er diesen Gedanken zum Abschluss jeder Strophe. Tausendmal sei dir, liebster Jesu, Dank dafür. Und dieser Dank, der sollte bei uns in der Feier des Abendmahls, wenn wir Gemeinschaft haben mit Jesus, sollte der auch im Mittelpunkt stehen. Der Dank an Jesus für sein Leiden, für sein Blut, für seinen Leib, der er für uns geopfert hat. Und so finde ich es schön, dass wir auch heute im Anschluss an den Gottesdienst das Abendmahl feiern wollen, zu dem Sie jetzt auch schon eingeladen sind. Die Passionszeit, alle Jahre wieder, sie will mich bewegen, mich in Bewegung bringen, dass ich auf Jesus sehe, das Ausmaß meiner Schuld begreife und einstimme mit den Worten: Nun, ich danke dir von Herzen, Herr, für alle deine Not, für die Wunden, für die Schmerzen, für den herben, bittern Tod, für dein Zittern, für dein Zagen, für dein tausendfaches Plagen, für dein Angst und tiefe Pein will ich ewig dankbar sein. Amen.